Es ist Montagmorgen, das heißt Zeit für Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Wir kommen an einem Thema nicht vorbei und an dem werden wir uns wohl aufhalten müssen. Das ist Thüringen, unser schönes Land, ist in aller Munde, in den Schlagzeilen und das ist ganz schön bitter, oder?
Ja, wir machen dabei auch nicht das beste Bild, auch wenn das nicht alles Thüringer waren, die das verursacht haben, aber mit dem Trio aus Jena, das auch in der Öffentlichkeit Zwickauer Trio heißt oder Zwickauer Zelle, da werden die Sachsen sich auch darüber freuen, über unseren Export. Aber das ganze Thema beschäftigt natürlich zu Recht das Land, der rechte Terror und auch das Ganze, was da in der Szene passiert, ist schon sehr beunruhigend.
Wenn es der rechte Terror wäre, wäre das eine, dann wäre es eine klare Sache, aber die Sache scheint ja immer noch nicht klar zu sein. Die Akten müssen jetzt gewälzt werden. Was aber klar zu sein scheint, dass die Ermittlungsbehörden, dass der Staat da mit drin hängt. Und das ist ja eigentlich noch viel bitterer, oder?
Naja, wir haben zwei Geschichten. Einmal, dass offensichtlich geschlampt worden ist, sehr unklug verfahren worden ist. Das bezieht sich sehr auf die Behörden hier in Thüringen. Was da im Einzelnen der Verfassungsschutz verbockt hat, was da im Einzelnen die Polizei gemacht hat. Denken Sie dran, der Verfassungsschutz hat der Jena Polizei die Skizze geliefert für die Garage. Die Polizei hat es nicht gefunden, hat dann bei einem der Täter geklingelt. Der ist mit denen zur Garage hin, die haben die aufgemacht, der hat sie ins Auto gesetzt und ist weggefahren. Also das wäre ja fast für die Olsenbande etwas oder in dieser Art. Das heißt, wir stellen uns nach außen hin natürlich sehr, sehr in einem sehr dummen Licht dar. Und gleichzeitig ist die Frage, diese V-Leute, was uns ja schon seit vielen Jahren beschäftigt, spätestens seitdem in Karlsruhe gesagt worden ist, wegen dieser V-Leute kann man die NPD nicht verbieten. Die Frage ist, was haben die eigentlich gemacht oder was machen die eigentlich, wenn so ein Netzwerk um diese drei schrecklichen Täter herum, von 20, vielleicht 30 Leuten herum, in keinster Weise auffällt und dass man da gar keine Information bekommt, 10 Morde, schreckliche Morde und keiner hat auch nur den leiseste Ahnung. Also ich glaube, das mit den V-Leuten muss grundsätzlich nochmal neu bedacht werden.
Dann haben wir zwei Themen, die uns natürlich weiterführen. Das ist zum einen das NPD-Verbot und zum anderen natürlich auch so die Gleichsetzung von rechts und links. Fangen wir mal beim NPD-Verbot an. Jetzt ist die Betroffenheit groß von allen Seiten. Die Betroffenheit und die Überraschung, dass doch der Rechtsextremismus und der Terror so schlimm war. Und jetzt kommt gleich in dem Zusammenhang die NPD-Verbot Debatte. Muss man nicht eins nach dem anderen aufrollen und erstmal überhaupt das aufklären, was da überhaupt passiert ist und inwieweit die Ermittlungsbehörden damit drin hängen und dann später über ein NPD-Verbot reden?
Das ist zwar richtig, aber das NPD-Thema ist ja nicht neu und die Frage ist ja grundsätzlich, sollte man nicht und welche Chancen hat man? Da glaube ich schon, dass der Schock, den diese Mordserie ausgelöst hat und die Kenntnis darüber mit dazu beitragen kann, dass man etwas zugespitzter das Thema diskutiert. Es gibt sicherlich Argumente gegen früher und gegen. Ich bin ein absoluter Befürworter des Verbotes, weil ich glaube, die NPD liefert vielen in ihrem Umfeld, die selbst nicht einmal, sage ich mal, aktiv sind in diesem rechtsradikalen Spektrum, das Argument, na ja, das ist nicht von der Verfassung verboten, das ist von den Gerichten nicht verboten, also kann ich doch diese rassistischen, zum Teil antisemitischen anderen Auffassungen vertreten. Wir sind ja in einer Situation, dass in Sachsen zum Teil scheinbar unbescholtene Bürger, Handwerksmeister und andere in der NPD arbeiten, auch in Kleinstädten, die Meinungsführerschaft zum Teil haben. Das heißt, solange diese Partei existiert, bildet sie eine Möglichkeit, im ganz legalen Bereich an so etwas anzudocken. Ich glaube, die Zerschlagung dieser Struktur würde dazu führen, dass einfach die ganze Szene geschwächt ist und über Jahre braucht, um sich neu zu sortieren, da würden wir auch Zeit gewinnen.
Zumindest würde sie finanziell ausgetrocknet werden, denn
das ist der ganz unerträgliche Zustand, dass wir beide ja von Amts wegen eine extreme rechtsradikale Partei finanzieren mit unseren Steuern und das ist für mich ein unerträglicher Zustand, dass ich dazu verpflichtet werde. Normalerweise sage ich, also müsste man eigentlich den Staat verklagen, da er sich beteiligt an so einer Geschichte und mich zwingt, sich daran zu beteiligen. Aber ich will das jetzt nicht auf die Spitze treiben, ich glaube, das ist eine ganz normale Geschichte und wenn man die V-Leute in der Spitze der NPD abzieht, glaube ich auch, dass Karlsruhe an der Stelle ziemlich klar antwortet. Damals war ja eine Mehrheit der Richter ja auch dafür. Es wird immer falsch dargestellt in der Öffentlichkeit. Es war ja nur eine qualifizierte Minderheit, die sagte, wir haben Vorbehalte wegen dieser V-Männer. Das heißt also, grundsätzlich sieht es so aus, als ob die Programmatik, wie wir sie kennen und das, was da gesagt wird von der NPD, ausreicht, um sie zu verbieten. Also das heißt, eine Organisation ist, die gegen die Verfassung, gegen dieses Land, gegen die Demokratie gerichtet ist.
Kommen wir mal zur Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden innerhalb der Bundesländer. Das scheint mir auch eine Riesenkatastrophe zu sein. Da gab es Anfragen vom Thüringer Verfassungsschutz an die Niedersachsen und an andere Bundesländer. Dann sind die Hinweise nicht so richtig verfolgt worden. Da ist ja unheimlich viel schiefgelaufen. Rächt sich da die Kleinstaaterei und der Föderalismus im Zusammenhang mit den Sicherheitsbehörden? Das ist doch eine Katastrophe, oder?
Das ist zweifelsohne so. Ich glaube, wenn Sie sich das hier ansehen, in Thüringen sind es wohl 70 oder 80 Leute, die zum Verfassungsschutz da mitgezählt werden. Also da wäre eigentlich ein Zusammenlegen mit Sachsen, Sachsen-Anhalt da auch der Bereich, in dem die Extremisten operieren, also die Rechtsradikalen. Wir sehen es ja mit Jena und Zwickau, die das changiert, wechselt, auch Chemnitz spielt dabei eine Rolle. Das heißt, es wäre selbstverständlich, wenn man miteinander viel stärker kooperiert, aus meiner Sicht gar kein Problem, zusammenfassen in eine Behörde in diesem Raum und dann möglicherweise die einzelnen Dependancen in den Ländern, die dann noch ein bisschen Tuchfühlung haben, auch zu den örtlichen Polizeibehörden anderen. Also ich glaube, das ist längst überfällig, aber ich vermute mal, an so einem krassen Fall mit diesen vielen Opfern stellt sich erst mal raus, wie schwer und wie kompliziert diese ganzen Verfahren auch in anderen Geschichten laufen. Ich vermute mal, wir schauen jetzt nur mit einem Spot einfach in eine Sache rein. Das, was wir da erleben an Pannen, an Unsinnigkeiten, das wird höchstwahrscheinlich im normalen Alltag der Polizei und auch des Verfassungsschutzes ganz normal sein. Das heißt also, wir sollten uns da keine Illusionen hingeben.
Da spüre ich ja so ein bisschen Arroganz der Sicherheitskräfte und der Behörden, die für sich beanspruchen, wir haben gut gearbeitet. Ich spüre dazu wenig Reue und auch mal Demut zu sagen, die Strukturen funktionieren nicht, wir haben Fehler gemacht, das habe ich selten gehört.
Ja, das ist so, dass sie nach ein bisschen so wie Behörden eben halt verfahren, klein versuchen jetzt auseinander zu klamüsern, was natürlich auch für die Rekonstruktion der Fehler wichtig ist. Wer hat nur an welcher Stelle was verbockt? Der Verfassungsschutz sagt, wir haben alles geliefert, die Polizei hat das falsch gemacht. Die Polizei sagt, wir wissen gar nicht, wir wollten zugreifen in Chemnitz, irgendeiner hat uns zurückgepfiffen, wer es war, wissen wir nicht mehr. Das heißt, das Ganze ist nicht sehr schlüssig. Ich glaube, insgesamt ist diese Pannenserie als solches für Thüringen natürlich ein schrecklicher Image-Schaden. Wir werden hier nach außen hin als Deppen dargestellt, obwohl ich sagen muss, soweit ich mich erinnern kann, die ganzen Chefs des Verfassungsschutzes sind keine gebürtigen Thüringer, das heißt, sie sind von irgendwoher gekommen und sind wohl höchstwahrscheinlich aufgrund ihrer Kompetenz daher gekommen. Ich will andere Vermutungen nicht anstellen. Das heißt, wir sind natürlich hier auch in einer Situation, wo wir lange brauchen, um es dann von diesem Image-Schaden zu erholen.
Was ist nun Thüringen, Herr Lochthofen? Das ist Thüringen, die Kampagne hat Herr Machnik ausgesetzt. War das eine richtige Entscheidung?
Ja, was er macht, ist beides falsch, sage ich jetzt mal. Das ist keine Situation, in der man eine richtige Entscheidung treffen kann. Ich hätte höchstwahrscheinlich an seiner Stelle auch ausgesetzt, weil es bei dem kleinen Budget, was Thüringen hat, keinen Sinn hat, jetzt irgendwas weiterzulaufen lassen. Normalerweise hätte man es jetzt erst recht trotzig machen müssen. Nur dahinterher müsste dann eine ziemlich teure weitere Kampagne laufen, weil das, was da jetzt passiert und den Schaden, den wir nach außen hin haben, der ist ja gewaltig. Ich bin ja froh, dass nicht jetzt irgendjemand, weil das bei Türken oder Griechen sehr schnell passiert in der Boulevardpresse, nicht jemand schreibt, das sind die Bratwursttäter, ja. Dass noch die Thüringer Bratwurst schlecht gemacht wird. Denn bei den Dönermördern waren sie ja ganz schnell die anderen, das so zu formulieren. Also insofern, wir können im Augenblick erstmal still sein, dafür einen Beitrag leisten, egal wie bitter das wird, dass alles aufgeklärt wird. Immerhin waren es aber auch, muss man sagen, Eisenacher Polizisten und nicht die schlauen Kollegen in Hamburg oder München, wo auch diese Morde begangen worden sind, die zwei Mörder gestellt haben, die nicht nach 0815 vorgegangen sind, sondern diesen Wohnwagen dingfest gemacht haben. Was immer dann dort noch passiert ist, das ist ja auch noch von Legenden umwoben.
Kommen wir mal zur Thüringer Politik, oder bei der sind wir ja eigentlich schon bei Herrn Machnik, und reden wir über die CDU, die ja nach meinem Gefühl zumindest sehr Richtung Linksextremismus geschaut hat und auch im Verfassungsschutzbericht das auch ein Thema war. Ist dann Thüringen oder die Thüringer CDU-Politiker auf dem rechten Auge blind, oder wäre das zu hart zu sagen, dass sie eher auf die linken vermeintlichen Gewalttäter schauen?
Also ich würde das Frau Lieberknecht nicht unterstellen, da glaube ich, hat sie sehr frühzeitig sich sehr offen gezeigt. Sie hat ja auch mit Bodo Ramelow, mit den anderen Linken auch immer relativ vernünftig schon Kontakt gepflegt, als noch unter Dieter Althaus das Ganze nicht üblich war. Es gibt innerhalb der CDU eine Handvoll, man nennt sie auch die Stahlhelm-Fraktion, also sehr rechtskonservative, da changiert das schon in Bereiche hinein, wo auch, ja, sag ich mal, Parolen vertreten werden, die wir beide vielleicht nicht unterschreiben würden. Da gibt es eine ganze Reihe auch Innenpolitiker. Der Chef dieser Gruppe ist der Eisenberger Abgeordnete, also Ostthüringer Abgeordnete Fiedler, der über viele Jahre da in der Geschichte nicht sehr sauber gearbeitet hat. Es gab auch mal seinerzeit, auch die Zeitungen haben darüber geschrieben gehabt, von ihm mehrere Reden vor Feuerwehrleuten, wo in der Tat, sage ich mal, Anklänge waren, die so nicht von einem Demokraten ohne weiteres zu halten waren. Das heißt also, hier gibt es eine gewisse unsägliche Tradition, was nicht heißt, dass wenn irgendwo ein linksradikaler Vermummter einen Polizisten mit einer Eisenstange schlägt, wie in Godas passiert ist, dass das selbstverständlich auch mit aller Schärfe verfolgt werden muss. Aber in der Summe wissen wir doch, dass in Deutschland das Thema Rechtsradikalismus nach wie vor ein ziemlich schweres ist und Auffassungen, die dort vertreten werden, auch, das haben ja alle Untersuchungen nachgewiesen, auch in Thüringen vertreten werden, dass ein größerer Teil, also nicht die Hälfte, aber zumindest ein großer Teil der Bevölkerung latent auch ausländerfeindlich ist. Da muss man sich der Sache stellen und nicht verwischen und immer wieder versuchen, ideologisch das Ganze auszutarieren und möglicherweise immer die Linken da zu zitieren, wo die Rechten eine Rolle spielen.
Mhm. Herr Debes, der ist ja ehemaliger Kollege, der formuliert das noch etwas härter. Da sagt, im Oktober war die CDU vor allem gegen den Linksextremismus, seit November kämpft sie gegen Neonazis. Also ein typischer Schwenk der CDU.
Also ich glaube, der Martin hat das ordentlich analysiert. Er ist ja ein ziemlich kluger Beobachter der ganzen Szenerie. Ich würde mal sagen, aber an der Stelle muss man auch wirklich dranbleiben und auch die benennen, die das machen. Das heißt jetzt nicht der CDU als solche, ich glaube, in der CDU gibt es auch eine ganze Reihe vernünftiger Leute, mit denen haben wir es ja auch zu tun, aber es gibt halt diese Fraktion, die auch immer in der Lage ist, auch den Rest innerhalb ihrer Truppe unter Druck zu setzen, bei Abstimmungen, bei Gesprächen, bei Verteilung von Posten. Das muss zurückgedrängt werden, weil ich glaube, das hat dieses Land nicht verdient, dass wir diesen Ruf vielleicht auch in der Politik in irgendeiner Art und Weise uns, nachdem wir das schon mit dem Verfassungsschutz und der Polizei leider so dumm dargestellt haben, uns noch diesen Ruf auch da noch verdienen.
Mhm. Nun, wenn man sich die Thüringen-Monitorzahlen anschaut, die werden ja nicht besser, was die Einstellung zum Rechtsextremismus betrifft. Braucht es jetzt ein anderes Landesprogramm? Braucht es Förderprogramme, die in die Breite gehen, die sich mit dem Thema beschäftigen?
Also ich glaube, da komme ich an das, auf das wieder zurück, was wir zu Beginn gesprochen haben. Ein NPD-Verbot würde erstmal für Klarheit sorgen, dass ein Teil der Auffassungen, die dort vertreten werden, nicht in der Gesellschaft geduldet werden. Im Augenblick changiert das. Also wie gesagt, man kann scheinbar ein Bürger sein und trotzdem NPD-Abgeordneter im Landtag, vielleicht in Sachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern. Das muss aufhören, da muss man einen klaren Strich ziehen können und da muss man auch nach außen hin klar sagen, das ist verboten, das richtet sich gegen diese Gesellschaft. Und Sie wissen doch, die Deutschen reagieren auf Verbote wie kein anderes Volk. Das heißt, was nicht verboten ist, machen sie nicht. Und was verboten ist, da haben sie immer zu tun damit. Da sind sie schon berühmt dafür. Ja, insofern würde ich sagen, hier den Schnitt machen und dann natürlich ziemlich hart und klar sagen, Thüringen ist kein Hort dafür, zumal unsere Zukunft sicherlich nicht in der Abschottung liegt, sondern eher in der Öffnung.
Klare Worte von Sergei Lochthofen. Ich hoffe, lieber Herr Lochthofen, dass wir nächste Woche mal vielleicht mal über was Schönes reden.
Naja, ich vermute mal, Ihre Hoffnung ist vielleicht sogar berechtigt. Vielleicht ist nächste Woche schon das nächste Thema, wo dann das hier wieder zurückfällt und anderes wieder diskutiert wird. Aber ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen länger anhält und tatsächlich hinterher auch Entscheidungen getroffen werden.
Sagt Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Ihnen noch einen schönen Tag und bis nächste Woche.
Ich wünsche den Hörern auch eine schöne Woche noch.
Tschüss.